Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Die politische Neuordnung Europas nach dem Ersten Weltkrieg war eine Herkulesaufgabe, die nicht immer befriedigend gelöst werden konnte, sondern oft auch den Keim für neue Konflikte legte. Zu einer Erfolgsgeschichte wurde jedoch die neue Bestimmung der Grenze zwischen Dänemark und Deutschland. Da das Selbstbestimmungsrecht der Völker eine Grundlage der neuen Grenzziehung sein sollte, fanden im ehemaligen Herzogtum Schleswig Anfang 1920 zwei Volksabstimmungen über die Zugehörigkeit zu Dänemark oder Deutschland statt. Die Grenze, die daraufhin festgelegt wurde, ist bis heute unverändert geblieben. Diesen Erfolg feiern die beiden Staaten zur 100. Wiederkehr der Abstimmungen mit einem deutsch-dänischen kulturellen Freundschaftsjahr, das vergangene Woche in Kopenhagen eröffnet wurde. Die Geschichte der Abstimmungen und die Rolle der jeweiligen Minderheiten in den beiden Ländern stellt Andreas Beckmann vor.
Es war ein heißer Wunsch in Dänemark, falls die Bevölkerung im nördlichen Teil vom alten Herzogtum Schleswig bei einer freien Volksabstimmung sich wünschten, nach Dänemark wiederzukommen, dann sollte es geschehen.
Bis es soweit war, mussten die Dänen über 50 Jahre warten, erzählt Henrik Becker Christensen, Historiker am Institut für Grenzregionsforschung der Universität von Süddänemark in Appenrade. 1864 war Schleswig an Preußen gefallen und später ins Deutsche Reich integriert worden. Eine schon damals in Aussicht gestellte Volksabstimmung wurde nie durchgeführt. Sie kam erst nach dem Ersten Weltkrieg mit dem Versailler Vertrag und wurde von einer internationalen Kommission beaufsichtigt. Die teilte Schleswig in zwei Zonen und ließ im Februar 1920 in der ersten abstimmen.
Die Mehrheit in der ersten Zone, das ist der heutige Nordschleswig, 75% davon bei der Abstimmung war für eine Zusammenlegung sozusagen, Wiedervereinigung, wie wir auf Dänisch sagen, mit Dänemark.
Weil in diesem bäuerlichen Landstrich ohnehin kaum Deutsche lebten, war das Ergebnis keine Überraschung. Viel unübersichtlicher ging es in Südschleswig zu, der Zone 2. Die Bevölkerung war bunt gemischt, aber mehrheitlich deutsch. Die internationale Kommission legte fest, dass hier nicht en bloc abgestimmt werden sollte, sondern Ort für Ort. Den Dänen gab das die Hoffnung, einzelne Gemeinden zu gewinnen, vor allem das wirtschaftlich bedeutende Flensburg. Entsprechend intensiv führten sie Wahlkampf, berichtet Caroline Weber, Regionalhistorikerin an der Universität Kiel.
Wenn wir uns die dänischen Plakate angucken, dann fällt auf, dass wir in den meisten Plakaten sehr dominierend den Dannebro haben. Das ist die dänische Nationalflagge. Das ist eine rot gehaltene Flagge mit einem weißen Kreuz drauf. Und darunter steht dann Stem dig hjem. Das ist dänisch und bedeutet Stimm dich heim.
Um auch die deutsche Bevölkerung anzusprechen, entwickeln die Dänen eine für damalige Verhältnisse sehr moderne Kampagne.
Etwas konkreter und auch politischer ist ein zweites sehr bekanntes Plakat, weil es eine ganz neue Wählergruppe anspricht, nämlich die Frauen. Nach Ende des Ersten Weltkrieges 1918 waren Frauen stimmberechtigt. Und in diesem Wahlplakat sieht man einen kleinen Jungen, der in relativ ärmlicher, einfacher Kleidung in der Bildmitte positioniert ist. Der hält diese dänische Flagge in der Hand. Die hält er aber so lustlos nach unten. Also es ist ein relativ trauriges Bild. Und dieses Wahlplakat gibt es in zwei Sprachen, einmal auf Deutsch und einmal auf Dänisch. Und auf diesem Plakat steht drauf, Mutter, stimm Dänisch, denk an mich. Und es symbolisiert eben in diesem Fall, dass das kleine Kind im Deutschen Reich, was ja durch den Ersten Weltkrieg eben auch durch Repression, durch Arbeitslosigkeit, durch Hunger natürlich keine optimalen Startbedingungen erstmal hat, in Dänemark eine bessere Zukunft hat.
Der Appell an die wirtschaftliche Vernunft kehrt auch auf vielen anderen Plakaten der dänischen Seite wieder. Doch er verfängt nicht. Die Gemeinden der Zone 2 stimmen im März 1920 mit überwältigender Mehrheit für den Verbleib bei Deutschland. So wird Schleswig im Juni geteilt. Der Norden geht zu Dänemark, der Süden bleibt deutsch. Die heute noch gültige Grenze wird besiegelt. Die Stimmung beruhigt sich allmählich, weil zuerst das Königreich Dänemark, dann aber auch das Deutsche Reich der jeweiligen Minderheit weitgehende Rechte einräumen. Das Wichtigste ist das sogenannte Gesinnungsprinzip, das sich in den 20er Jahren durchsetzt, erklärt Henrik Becker Christensen.
Däne ist, wer will, Deutsche ist, wer will. Dieses Gesinnungsprinzip sagt, dass die Behörden darf nicht schnüffeln, ob es so ist, ob der Großvater Deutsch oder Dänisch war und so weiter. Nee, man soll glauben, was der Person sagt, selber seinen Beschluss macht. Ich bin Däne, ich bin Deutsch und das soll von den Behörden anerkannt werden.
Praktisch heißt das, beiderseits der Grenze dürfen Minderheiten eigene Vereine gründen und Schulen und Kirchengemeinden unterhalten. Die Traditionen des friedlichen Miteinanders, die beide Seiten im Fürstentum Schleswig unter dänischer Krone bis zum Aufkommen des Nationalismus im 19. Jahrhundert gepflegt hatten, scheinen wieder aufzuleben. Doch auf deutscher Seite, sagt Caroline Weber, hält sich quer durch alle gesellschaftlichen Schichten das Gefühl, die neue Grenze und die Abtretung Nordschleswigs seien Teil des sogenannten Diktats von Versailles.
Diese Ideen, nochmal die Grenze auch zu verschieben, die wird dann vor allen Dingen auch in der regionalen Presse sehr stark gemacht. Da wird dann lange Zeit von einer Vergewaltigung der Region, von einer Vergewaltigung des Deutschen Reiches im Zuge dieser Abstimmung gesprochen. Da wird eben der Wunsch geäußert, nochmal neu abzustimmen. Da tauchen dann Formulierungen auf, dass der geschundene Leichnam des Deutschen Reiches noch gefleddert wurde, dass die Alliierten, dass die Dänen wie Wölfe sich an diesem Deutschen Reich irgendwie vergangen hätten, was dann letztendlich natürlich auch von den Nationalsozialisten aufgegriffen wird.
Die NSDAP agitiert seit den frühen 30er Jahren auf beiden Seiten der Grenze. Als Hitler 1933 in Berlin die Macht übertragen bekommt, glauben die Nazis, die Grenze zu Dänemark bald wieder nach Norden verschieben zu können, erzählt Oliver Auge, Professor für Regionalgeschichte an der Universität Kiel.
Lokale NS-Funktionäre haben ja gleich im April 1933 einen Ostersturm versucht loszutreten, aber sie wurden rasch zurückgepfiffen aus Berlin. Und auch dann nach der Besetzung Dänemarks 1940 wurde an dieser Grenze zur Enttäuschung wiederum der deutschen Minderheit in Dänemark nicht gerüttelt.
Ausgerechnet diese Grenze war die einzige des Deutschen Reiches, die die Nationalsozialisten nicht in Frage stellten. Nach dem deutschen Einmarsch blieb Nordschleswig dänisch. Seine männliche Bevölkerung wurde nicht zur Wehrmacht eingezogen. Viele meldeten sich freiwillig zur Waffen-SS, auch Dänen.
Die dänische Seite betont ja neuerdings auch, dass man doch längere Zeit tatsächlich am deutschen Krieg auch gut mitverdient hat. Also die Werftindustrie in Dänemark zum Beispiel brummte hervorragend. Das wollte man auf deutscher Seite nicht gefährden. Und andererseits fühlte man sich ja bekanntlich dem Norden und den nordischen Rassen sehr stark verbunden und dachte, ja, wenn dann der Endsieg erfolgt ist, wird ja diese Grenzfrage ohnehin obsolet, weil dann ganz Dänemark Teil eines germanischen Reiches werden wird und insofern hat man es sein lassen.
Nach der bedingungslosen Kapitulation Deutschlands 1945 ergab sich plötzlich umgekehrt für die dänische Seite eine Gelegenheit, die Grenze nach Süden zu verschieben und sich ganz Schleswig einzuverleiben. Doch trotz einer entsprechenden Anfrage der britischen Besatzungsmacht zeigte die Regierung in Kopenhagen kein Interesse, betont Henrik Becker Christensen.
Dann fürchte man auch, Deutschland wird ja wieder stark. Das hat man früher gesehen. Was wird das für das bilaterale Verhältnis bedeuten? Und noch auch entscheiden, falls wir die Grenze nach Süden verschieben, werden wir allenfalls eine sehr große deutsche Minderheit bekommen. Und man glaubte, man hätte Problem genug mit den 30.000, die man bis jetzt hatten.
Gleichzeitig schickte Kopenhagen seit dem Kriegsende Nahrungsmittellieferungen über die Grenze nach Schleswig-Holstein, ergänzt Frank Lubowitz, der in Flensburg lebt und im dänischen Appenrade die Forschungsstelle der deutschen Minderheit in Dänemark leitet.
Die Hilfslieferungen waren für die Angehörigen der dänischen Minderheit und das führte dann dazu, dass Familien in Not, bei denen der Ernährer durch Tod, Kriegsgefangenschaft oder als vermisster Soldat ausgefallen war, sich dafür entschied. Ich gehe zur dänischen Seite.
Hatten sich während des Krieges gerade mal 2.000 bis 3.000 Menschen in Südschleswig zu ihren dänischen Wurzeln bekannt, waren es jetzt plötzlich über 70.000. Speckdänen hießen diese Leute im Volksmund. Und ihr plötzlicher Wunsch, zu Dänemark zu gehören, hatte auch damit zu tun, dass Hunderttausende Flüchtlinge aus den deutschen Ostgebieten nach Schleswig-Holstein kamen.
Es war also sozusagen eine schleswigsche Heimatbewegung, die sich mit dem Wunsch nach Dänemark zu kommen, zugleich gegen die Flüchtlinge im Lande richtete. Diese Hoffnung war vor allem auch dadurch hervorgerufen, dass man sagte, ja, und wenn wir die Grenze nach Süden verschieben, dann müssen all die Flüchtlinge, die hier im Land sind, das Land verlassen.
Die Grenze blieb, wo sie war. Aber die dänische Bewegung wurde zu einem politischen Faktor im neuen Bundesland Schleswig-Holstein. 1947 und 1950 schaffte sie den Einzug ins Kieler Parlament. Doch die regierende CDU drängte sie zurück.
Da gab es Gesetzgebungen, die zum Beispiel den Zugang zum Landtag mit einer 7,5%-Klausel beschränkten und damit der dänischen Bewegung die Möglichkeit nahmen, in den Landtag zu geraten.
Nachdem die Sperrklausel nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts auf 5% gesenkt werden musste, scheiterte der Südschleswigsche Wählerverband 1954 auch an dieser Hürde. Damit waren die Dänen in Schleswig-Holstein von politischer Teilhabe ausgeschlossen, während umgekehrt die viel kleinere deutsche Minderheit in Dänemark einen Vertreter ins nationale Parlament, das Folketing, entsenden durfte. Dieses Missverhältnis wurde für die Bundesrepublik 1955 zu einem außenpolitischen Problem, als sie Dänemarks Zustimmung für ihren Beitritt zur NATO brauchte. Nach kurzen Verhandlungen verkündeten beide Regierungen die Bonn-Kopenhagener Erklärungen, in denen sie der jeweiligen Minderheit in ihrem Land volle Gleichberechtigung zusicherten. Praktisch bedeutete das nicht nur, dass der Südschleswigsche Wählerverband bei Landtagswahlen von der 5%-Klausel befreit wurde, erklärt Oliver Auge.
Das bedeutet eben im weiteren Sinne, dass man auch eine gewisse kulturelle Autonomie genießen kann und dass jetzt gerade hier auf Seiten der dänischen Minderheit über ein eigenes Schulwesen, dass man sich politisch organisieren kann und dass man ja auch Verbindungen zum Mutterland, also zu Dänemark, unterhalten kann.
Beiderseits der Grenze bekommen die Schulen und Kindergärten der Minderheiten seither vom Staat genauso viel Förderung wie die der Mehrheitsbevölkerung. Und die Abschlüsse werden voll anerkannt. Kulturinstitute wurden eröffnet, die die Sprache und das Brauchtum der Minderheiten pflegen. Schleswig-Holsteins Landesregierung legt in jeder Legislaturperiode einen Bericht zur Lage der Minderheiten vor. Ein sogenannter Grenzlandbeauftragter des Ministerpräsidenten steht ihnen als Ansprechpartner zur Verfügung. So hat das Land innerhalb der Bundesrepublik hinsichtlich des Minderheitenschutzes eine Vorreiterrolle übernommen.
Bei diesen Minderheitengarantien sind dann jetzt im Nachgang, das war eben bei den Bonn-Kopenhagener Erklärungen noch nicht dabei, aber dann auch den Friesen als Minderheit und nachgehend auch noch den Sinti und Roma als einer Minderheit in Schleswig-Holstein die gleichen Rechte zugebilligt.
Als der Landtag 2012 Schutz und Förderung der Sinti und Roma in der Verfassung festschrieb, lobte deren Zentralrat diesen Schritt als historisches Zeichen, auch wenn ihre häufige Diskriminierung im Alltag damit längst nicht überwunden ist. Von einer solchen Diskriminierung spüren die Friesen kaum etwas. Aber auch sie fühlten sich lange benachteiligt, bevor ihnen 1990 Schutz und Förderung zugesagt wurden, weiß Frank Lubowitz.
Die Friesen sind im deutsch-dänischen Konflikt etwas unter den Tisch gefallen. Es gab eine friesische Bewegung im 19. Jahrhundert, als alle anderen Nationalbewegungen auch aufkamen, die also sagte, wir Friesen müssen als eigene Nation uns behaupten. Als dann die Entscheidung 1920 aufkam, gab es den Konflikt, dass einige sagten, wir als Friesen werden mit unserer Sprache und Kultur besser in einem dänischen Staat versorgt, aufgehoben sein. Und andere sagten ganz klar, wir sind deutsch.
Anders als Dänen und Deutsche hatten die Friesen 1920 keinen eigenen Staat im Rücken, der sie stärkte. Und als gespaltene Minderheit konnten sie sich kaum Gehör verschaffen. In Dänemark ist ihre Zahl verschwindend gering. Und in Deutschland fühlen sich die etwa 50.000 Friesen heute vom Südschleswigschen Wählerverband politisch repräsentiert. Im Kreis Nordfriesland wurde Friesisch als zweite Sprache anerkannt und Ortschaften, Bahnhöfe und Behörden zweisprachig beschildert. Wegen solcher weithin sichtbaren Symbole bekommt die Grenzregion häufig Besuch von Delegationen aus ganz Europa, die sich für die Minderheitenpolitik interessieren. Doch Frank Lubowitz bezweifelt, ob die deutsch-dänische Grenzregion als Vorbild für andere geeignet ist. Dafür sei der nationale Konflikt hier doch zu untypisch.
Man kann sagen, der nationale Konflikt ist bei uns ja auch ein relativ junger Konflikt, der erst 1830, 1840 eingesetzt ist. Und er ist kein Konflikt, der zwischen zwei Ethnien ausgebrochen ist und kein Konflikt, der zwischen zwei Religionen oder mehreren Religionen ausgebrochen ist.
Damit entfielen hier von Anfang an die beiden Streitpunkte, die am häufigsten zu Konflikten zwischen Volksgruppen führen und die diese oft so schwer lösbar machen. So war es vergleichsweise leicht, das deutsch-dänische Verhältnis im Laufe der letzten 100 Jahre zu entkrampfen und die damals so umstrittene Grenze fast verschwinden zu lassen. Doch zuletzt hat sich das geändert. Mittlerweile ist sie wieder gut sichtbar. Dänemark hat einen Zaun von der Nord- bis an die Ostsee gezogen, offiziell um Wildschweine aufzuhalten. Und an den Grenzübergangsstellen wird seit 4 Jahren wieder kontrolliert.
Ich bin Grenzgänger. Ich bin einmal kontrolliert worden, als ich einen ausländischen Gast im Auto hatte. Es werden, das kann ich jeden Tag sehen, diejenigen kontrolliert, die schwarzhaarig, schwarzbärtig sind.
Deutsche und Dänen gehen heute respektvoll miteinander um. Beide Regierungen unterstützen die Minderheiten in ihrem Land mit viel Geld, aber auch mit politischen Erklärungen. Das heißt aber noch lange nicht, dass es im Alltag eines wieder nationalistischeren Europas nicht zu neuen Diskriminierungen kommt.